Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde und Futsalfreundinnen da draußen in der weiten Futsalwelt. Hier ist euer wöchentlicher Lieblings-Futsal-Podcast aus Deutschland, Nummer 224, 2x20 netto, von eurem Mr. Futsal-Team. Hier, euer Futsal-Economist, einmal am Mikrofon und auf der anderen Seite in der Hitze der Nacht, euer Futsal-Philosoph. Er ist back. Hi Sebastian, ich grüße dich.
Hi Daniel und hallo zusammen da draußen. Schön, dass man wieder reinhört und schön, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, war ja sehr heiß die letzten Tage. Viel Futsal war ja an sich nicht. Sebastian, hast du gut überstanden die Tage in der Hitze?
Ja, und bei mir war auch viel Futsal. Ich habe 20 Euro diese Woche hingelegt für Futsal Week U19 Summer Cup in Porridge.
Oh, okay.
Was? Okay.
Ja, 20 Euro. Kommen wir gleich mal dazu. Da habe ich mich auch ein bisschen geäußert online und als Mr. Futsal unter den Posts des Organizers. Gut, stimmt. Es war ein bisschen Futsal in der Welt, das stimmt. Und auch ein bisschen WM. Alle warten da darauf, dass wir jetzt mit den neuesten News versorgen. Man merkt auch, langsam geht so die neue Saison los, Transfer-News. Und dann passiert ja auch so ein bisschen was. Erstens. Feedback. Es gab zwei Sachen als Feedback. Einmal hat uns der Jannis, obwohl das nehmen wir jetzt schon wieder vorneweg, unsere nationalen News, die Transfer-News. Ah, machen wir später, stelle ich zurück. Das ist eigentlich spannendste Transfer-News aus Isenburg. Aus Neu-Isenburg oder Isenburg. Mache ich mal später. So. Ja. Dann Lörrer hat sich auf jeden Fall, Lörrer United hat sich gemeldet. Und wir haben so ein bisschen über Camps gesprochen und es gibt da so Aufnahmen über Veo-Camps, also selbststeuernde Kameras, die den Ball verfolgen. Und Veo ist eines der besten Systeme, Veo-3-Camps. Könnt ihr mal bei Löcher schauen, ich glaube, es war der YouTube- oder der Instagram-Kanal. Die haben schon damit experimentiert, von den Fußballern irgendwie ausgeliehen. Ich habe auch mal geschaut, Sebastian, was es so gibt. Es gibt auch so eine Kamera, so einen anderen Anbieter, so 700 Euro. Da müssen wir in die Hand nehmen. Aber da könnten wir unser Livestreaming anbieten. Entweder komplett ohne Human in the Loop, also ohne den menschlichen Mitarbeiter, oder dann diese allgemeine Aufnahme wird dann gezeigt und einer kann an so einer richtig schönen Kamera, die wir auch haben, und so Zoom-Aufnahmen machen. Da können wir ja mal schauen. Also das fand ich ganz nett, das Feedback da von Lörrach, auch das meldet gerne jeder. Wenn ihr viel experimentiert im Livestream-Setup, meldet uns das gerne, weil dann können wir das an alle weitergeben. Dann lernen wir ja alle davon. Das ist ja das Schöne. So viel habe ich gar nicht mehr. Schau mal an. Achso, wir hatten mal zum Livestream, wir kriegen immer so Anfragen, Livestream. Ja, ob wir was machen, könnt ihr es machen, wollt ihr es machen? Und da habe ich ja die Woche mal was rumgeschickt an euch, oder vor zwei Wochen, Sebastian. Im Prinzip können wir es ja auch mal hier diskutieren. Also wenn, ich habe mal so kalkuliert, wie wir die Kosten wieder reinholen. Das dauert nämlich ein bisschen, da ist ganz schön viel gewachsen über die Zeit. Aber wenn wir sagen, wir machen Kommentar, 100 Euro pro Spiel und mit Technik nochmal 100 Euro plus Fahrtkosten. Sodass, dann wären wir vielleicht in 20 Spielen, hätten wir alle Kosten drin. Wir reden noch nicht von Gewinn, dann reden wir nur von, wir hätten dann die Kosten drin. Also alle da draußen, mal grob kalkuliert, wenn ihr was habt, ich glaube so, das könnte man machen. Ja. Also Eigenwerbung sozusagen.
Genau, da sind wir enthusiastisch hinterher. Aber wie du schon sagst, es ist ein Ehrenamt im größten Teil.
Absolut, also die Kosten für das Equipment liegen ja bei 2.000, 3.000 Euro, kann man ja auch sagen, wie viel braucht man für so ein komplettes Setup. Ich habe nochmal aufgebaut, jetzt auch mit einem Outdoor 5G-Router und 75 Meter LAN-Kabel, sodass wir auch unabhängig wären in der Halle vom Internet. Zumindest jetzt die Option haben. Also wir haben...
75 Meter LAN.
Ja, du kannst doch 100 Meter machen, dann brauchst du mal einen Zwischenrouter, das Signal zu verstärken. Deshalb 75 Meter bis zur Buchse und dann zu deinem Router. Ja, ist sehr technisch. Aber Ja. Also so viel mal in Eigenwerbung. Sagt euch Bescheid, wenn ihr sagt, hey, das könnt ihr leisten, dann sagen wir nehmen auch Geld in die Hand. Und wollen wir zu zweit kommen oder zu allein, ist egal. Das teilen wir dann schon auf.
Das müssen wir dann entscheiden, entsprechend, weil nicht immer habe ich Zeit, wie man schon in der Vergangenheit gemerkt hat.
Richtig. So, aber ich packe das auch mal auf die Webseite einfach. So, das war's eigentlich schon von Feedback. So viel kommt ja aktuell leider gar nicht rein. Bis auf eine News, die kommen aber gleich. Deshalb kommen wir zu den internationalen News, denn dort ist ja einiges passiert. Und vielleicht das Wichtigste am Anfang ist, wir haben einen spanischen Meister. Denn der FC Barcelona hat dann doch das vierte Spiel gegen El Porto Murcia mit 4-6 gewonnen. Es waren ja drei Spiele, Best of Five. Und hat das nun geschafft, nach dem ersten Spiel 5-5 dann gewonnen. Im 6-Meter-Schießen oder Verlängerung, dann 6-1 gewonnen. Dann hat El Porto Murcia, ich glaube, in 5 Sekunden vor Ende das 5-4 gemacht im dritten Spiel. Also El Porto hat gewonnen und dann jetzt nochmal Barcelona. Das heißt, wir haben mit einem spanischen Meister. Hast du was geschaut davon?
Ja, ich habe ein bisschen geschaut, auf jeden Fall. Und also so gut es ging. Ich war ja auch zwischenzeitlich verhindert, aber das, was ich sehen konnte, habe ich gesehen. Als durchaus mit Herzen dabei bei El Pozo, mit einem weinenden Auge, aber herzlichen Glückwunsch Richtung Barcelona. Ne? Durchaus verdient insgesamt in dieser Serie, wenn man die gesamte Serie betrachtet, auf jeden Fall. Aber El Pozo hat sich gut verkauft, muss man auch sagen.
Ja, kann man hier klatschen. So einmal. Einmal Applaus für den FC Barcelona, den wir dann auch nächstes Jahr wieder in der Champions League sehen und El Pozo auch. Genau. Dann hatten wir Nachrichten aus Indonesien. Ich will ja immer mehr über Indonesien wissen. Jetzt hat sich auch jemand gemeldet, so eine indonesische Futsal-Seite, und hat so ein bisschen was gesagt nochmal zu Clubs, die ihren Namen geändert haben komplett. Also im letzten Folge habe ich ja immer der Solo-Folge. Hast du überhaupt gehört, meine Solo-Folge, Sebastian?
Die ersten 10 Minuten habe ich gehört, aber
was?
Dann,
das ist ja eine absolute Frechheit.
Ich habe Nachholbedarf, das erste Mal.
Ja. Mach mal bitte, hier.
Was soll ich hier jedes Mal in die Kamera reinquatschen? Das ist doch völlig, völlig sinnlos.
So, genau. Also, die haben uns mal gemeldet, dass zwei, ich habe sie ja auf Englisch, deshalb muss ich jetzt simultan übersetzen, dass zwei indonesische Clubs komplett ihren Namen geändert haben. Das war einmal Asahan Alstar Samarinda, hat sich zu Kaltim All-Star Futsal Club und Raybit FC Jakarta zu Mimika Futsal Club. Also zwei wirklich komplett andere Welten. Völlig interessant. Und zwar beide wurden aus der Nusantara Futsal League aufgestiegen. Und die wurden quasi, dieser erste Club, dieser Asahan, wurde von All-Star anscheinend übernommen. Und deswegen kam das so ein bisschen jetzt, dass diese neuen, also im Prinzip, man hat den Club gekauft. Also so ein bisschen wie im US-System. Du kaufst anscheinend den Club und dann hast du da neue Besitztümer. Und All-Star ist anscheinend irgendwie die Marke dort. Und die übernehmen jetzt den Club und haben den dann halt in dieses Kaltim All-Star. Deshalb ist das All-Star das Einzige, was selber im Club noch drin ist. Und für den zweiten Club, das war Raybit FC Jakarta, die hatten echt Probleme hier. Viele Probleme finanziell mit dem Start der Saison. Und finanziell, wir uns an 1894 und so, ne? Und da wurden einige Spieler auch nicht bezahlt. Also auch, obwohl das indonesische Futsal-System wie so ein endlos Geld-Cheat wirkt, dass da einfach so viel Geld im Markt ist. Also auch dort gibt es Clubs, die finanziell strugglen. Und dann in der Hälfte der Saison kam irgendwie so ein Businessman von Mimika Central Papua und hat dann die Club-Lizenzen gekauft. Also, es hört sich echt an wie der Wilde Westen, was da passiert im indonesischen Futsal-System, weil das geht ja bei uns nicht, dieses einfache Kaufen von Lizenzen. Ist ja bei uns nicht möglich, auch gerade 50-1 müsste eigentlich auch im Futsal zählen. Also so einfach geht es da nicht. Und der hat das dann deshalb auch wieder komplett umgeändert in einen komplett anderen Namen. Und deshalb werden sie komplett anders starten. Also völlig interessant, was dort halt auch möglich ist. Ja, aber sowas wollen wir hier nicht, Sebastian, oder?
Crazy, ganz wild, was da passiert im Vergleich zu das, was hier in Deutschland möglich ist.
Ja, also total. Und auch indonesisch, ich habe unsere indonesischen Co-Partner sozusagen gefunden, oder die Klone. Ich habe hier so einen Podcast gefunden bei YouTube, Bikara Tentang. Das sind einfach zwei Typen, die auf Indonesisch, ich verstehe leider nicht, sie hatten uns auch nochmal angeschrieben, die uns da angeschrieben haben und auf den Podcast hingewiesen haben. Ist witzig, wenn man einfach auch zwei andere so sieht wie uns, die halt dann einfach auch über Futsal quatschen. War bei YouTube. Ich glaube, ich gucke mal, ob es richtig war hier parallel. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Bikara Tentang. Also wer jetzt Indonesisch kann. Es melden sich auf jeden Fall immer mehr Leute international bei uns. Dann aufgrund der Folgen und sprechen da mit uns. Ja, ja, genau. Also ja, total witzig.
Wir connecten uns in der Welt. Oder beziehungsweise wir connecten die Welt miteinander.
Heißt übrigens Bikara Pentang Futsal. Heißt lass uns über Futsal sprechen. Ja. Genau, Bikara Tentang Futsal müsst ihr eingeben. Ich gucke gerade mal hier parallel bei YouTube, da kommt das dann. Also sehr, 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 sehr witzig, das sind dann die Jungs. So. So, dann was haben wir noch an internationalen News? Wir haben endlich mal ein geiles Torwart-Reel, Torwart-Video, wenn nicht so bei Instagram ist, über Torwart-Techniken. Und zwar von Fernando López Pereira. Weißt du, wer das ist?
Ein Torwart mit ohne Haare und, ja, richtig. Genau. Und mit Handschuhen.
Genau. Careca. Ja, vielleicht kennt ihr, die zuhören, den brasilianischen sehr, sehr markanten Torwart, auch bei Instagram sehr, sehr aktiv, hat sehr, sehr viele Follower. Careca, weil Klatze, aber heißt eben Fernando López Pereira. Ich wusste es auch nicht, wie er eigentlich heißt, kann ihn auch nur als Careca. Und der hat wirklich endlich ein Torwart-Video gemacht, was gut ist. Wo sagt, hey, das sind Spielsituationen, die sind absolut realistisch und auch was er zeigt, wie man dort agiert, fand ich sehr, sehr intuitiv und nicht nur intuitiv, fand ich sehr, sehr überzeugend, fand ich auch gut, würde ich auch genauso sagen. Mhm. Kann man sich also anschauen. Nicht immer diese Show-Videos mit irgendwelchen, manchmal denke ich mir, okay, wer hat das next fancy Torwart-Training-Tool? Irgendwelche Tischtennisbälle oder, also darum geht es halt da nicht. Es geht halt wirklich um Spielsituationen, wie du agieren solltest als Futsal-Torwart. Mhm.
Genau. Ich habe mir das auch angeschaut, fand es auch ganz spannend. Ein Beispiel daraus war zum Beispiel der Grätschritt bei einem Pass auf den langen Pfosten. Und den hat er einmal gezeigt, ohne den Arm oben zu haben und einmal mit. Und hat dann da anhand dessen nochmal auf dieses Detail aufmerksam gemacht. Was ich dann, also dann deshalb verstehe ich auch, dass du das als besonders gut bewertest. Denn solche Details kriegt man in diesen ganzen anderen... Was ist das überhaupt an für Torwart-Videos? Werbetorwart-Videos nicht.
Ja. Du bekommst halt meistens nur die Übungen, aber du bekommst kein, wie geht denn die Übung richtig? So, das ist der meiste Punkt. Also deshalb fand ich hier, deshalb auch der Careca ist das
hier. Der Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
Ja, da hat er. Also sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch anschauen bei Instagram. Kann ich aber, oder wir haben es glaube ich auch verlinkt.
Wirkt aber auf den ersten Blick gar nicht so wie ein richtiger Futsal-Torwart, der hat so einen langen Pullover an mit Handschuhen und so weiter, wirkt eigentlich so wie so ein Fußballtorwart, der sich ins Fußballtor verirrt hat. Aber anhand der Erklärung und auch der Technik, die angewandt wird, wirkt das schon eher nach Futsal tatsächlich.
Ja, vor allem, der macht ja auch immer dann seine Videos in so einer, also wir würden es Bolzplatz nennen, in so einer Halle. Mhm. Also das sind die typischen brasilianischen Hallen. Genau,
ganz typisch.
Die auch Wettbewerbs, da finden auch Futsal-Wettbewerbe statt. Aber es sieht für uns natürlich, weil die offen sind, aufgrund des Hitzestaus, absolut, das braucht man jetzt in Deutschland auch langsam, überdachte Futsalplätze, aber offen, sieht das natürlich immer erstmal so aus, als ob da so ein Freizeitkicker da was macht.
Genau, aber anhand des Inhalts auf jeden Fall zu erkennen, dass er Ahnung hat.
Er hat auch 400.000 Follower, ich schau gerade nochmal rein, er ist schon verrückt. Gibt auch ein Foto mit ihm und Neymar anscheinend hier, gleich als erstes. Also schon verrückter Typ. So, müssen wir direkt verlinken. Hoffentlich macht KI, bitte sagt, dass wir Careca erwähnt haben. So. Bei Zusammenfassung. So, letzte internationale News, mal auch wieder aus einer anderen Richtung, und zwar aus den USA. Weil da wissen wir auch, da sind wir auch so ein bisschen blank. Ja, wir stehen ja im Kontakt. Vielleicht kommt da nochmal ein bisschen was mit Podcast rum. Mit den Jungs da aus der Liga-Organisation in den USA. Und jetzt war der erste Coach, der fest angestellte Coach für die Nationalmannschaft, wurde verkündet. Und er kommt halt nicht aus den USA. Also man sagt auch hier, man greift eben auf Fachkräfte aus dem Ausland zurück. Haben wir zwar auch gemacht, aber sind nicht ganz so weit gegangen. hier hat man einfach direkt, okay, komm aus dem Herzen des Futsals Argentinien, holt man sich den Coach hier. Und das muss ich hier gucken, wo war das? Hernan Garcias hat auch bei Boca Juniors, steht hier, 35 Jahre Elite Futsal Experience als Spieler und Coach. Und war vorher Trainer bei Boca Juniors und Club Asti Calcio in Italien. Und den hat man sie jetzt hier als Fulltime Head Coach angestellt.
Ja, die Frage ist immer, was bringt tatsächlich eine ausländische Expertise ohne kulturelle Kenntnisse? Das ist immer so ein Ding. Ne? Also du kannst von außen natürlich jemanden reinbringen, der ist fachlich wahrscheinlich überragend. Ja, also der kann dir ein Futsal-Team coachen und alles. Aber als Nationaltrainer, wie viel kannst du da eigentlich auch verändern mit Spielern, die du halt auch nur kurze Zeit siehst? Ne? Von daher, ich bin darauf gespannt auch, ne? Also mal zu schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Aber es ist ja auch die Frage in Deutschland eben, was kannst du eigentlich als ausländischer Experte für eine Nationalmannschaft bringen? Diese Erfahrung haben wir mit Marcel Losfeld jetzt gemacht. Und es ist halt immer so ein Projekt. Ne? Nationalmannschaft ist Projekt und da hast du die Jungs nicht. Da wirklich dann irgendwann eine Handschrift zu sehen, das braucht Jahre, ne? Bis da wirklich eine Handschrift des Trainers zu sehen ist. Bei einem Verein braucht das ein paar Monate. Dann siehst du die Handschrift meistens, ne?
Ja.
Aber gut, ganz spannend und in den USA bewegt sich was. Und wir haben auch schon beim letzten Mal davon gesprochen. Da gibt's ja richtig Ligen und so weiter. Und spannende Geschichte auf jeden Fall.
Andres, wir sind bei demselben Thema, man muss nicht nur die anderen überholen, sondern man muss ja erstmal gleich, also man, um besser zu werden, muss man ja auch gleich ziehen und nur alle anderen investieren ja auch. Also man muss dann schon doppelt, dreimal so viel Geld in die Hand nehmen, um relativ den anderen davon zu laufen. So, also kommen wir gleich mal vielleicht.
Die Frage ist halt, wo investierst du das Geld rein und in welchen Zeitraum möchtest du deine Ziele erreichen? Ne? Also man kann über bestimmte, wir haben schon auch über das Italien-Modell gesprochen, ne? Früher. Über solche Modelle kannst du halt relativ schnell eigentlich auf Augenhöhe kommen, aber dann ist halt dein Potenzial auch begrenzt, was das angeht. Na, und ich rede ja dann immer von Futsalkultur und Investitionen in Soziales in der Hinsicht, dass der Futsal eben in der Gesellschaft ankommt. Und so hast du dann eben vielleicht mit einem längeren Zeitraum natürlich die Möglichkeit, über das hinaus zu schießen. Na? Gut, aber unabhängig davon, spannende Thematik überhaupt, darüber nachzudenken.
Ja. Definitiv, sind wir gespannt. Und damit rüber zu den nationalen News, weil da gibt es doch jetzt einiges auch bei den Mannschaften. Natürlich das Highlight aktuell vielleicht das Turnier in Poric, das würde ich mal als Highlight heute hinten anstellen. Dann haben wir ganz viel Zeit, dann wissen wir, wie viel wir machen können, damit wir unter einer Stunde bleiben, Sebastian. Heute endlich mal unser Versprechen. Vielleicht schaffen wir das ja heute endlich mal.
Mal schauen.
Also, so, dann erstens, wer richtig Gas gibt auf dem Transfermarkt, ist anscheinend Isenburg United oder Eisenburg, der 1 vorne dran, United, denn das war nämlich die News auch, da hat uns Janis darauf hingewiesen, aber ihr hattet es, glaube ich, auch in der Gruppe dann geschickt, den Artikel zur Verpflichtung verschiedenster Spieler, gerade vom Hamburger SV, also man signalisiert jetzt hier schon, wir geben Gas. Oder was sagst du dazu? Also es kommen, jetzt muss ich mal den Post tun. Hast du den gerade offen?
Ja, so nicht den Artikel dazu. Ich habe es auch im Kopf, was da drin steht. Und also es ist auf jeden Fall so, dass Grünberg, Wiegels, Nevis, Mirzai und Stankovic aus Hamburg nach Isenburg United oder zu Isenburg United wechseln werden. Das ist auf jeden Fall aktueller Stand, zumindest Wissensstand, auch gemäß Artikel etc. Meines Wissens nach sollen die weiterhin aber in Hamburg wohnen und leben bleiben, sollen aber freitags und samstags in Paas trainieren und dann Bundesliga spielen. Und damit, der Artikel will ja dann auch gleich direkt auf die Pauke hauen, denn man holt da eben die Nationalspieler aus Hamburg und man will Meister werden in Isenburg. Die Frage ist halt, kann man das damit? Haben die Hamburger zuvor entsprechend auch mit Training etc. unter der Woche und ohne die weiten Fahrten um die Meisterschaft gekämpft? Klar, waren durchaus halbfinalreif und so weiter. Aber die Frage ist halt wirklich, ob das ein Ziel ist. Na klar, alle wollen Meister werden. Also jede Mannschaft tritt an, um jedes Spiel zu gewinnen, hoffe ich. Aber ist das ein bisschen vermessen oder nicht? Bin gespannt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Isenburg noch irgendwie nachlegt. Ja, da ist ja auch sicherlich ein wenig Geld im Spiel. Ja, und aus meiner Sicht müssten sie noch hier und da nachlegen. Ne?
Ja, also wirklich völlig verrückt. Also gut, ja. Irgendwie erstmal für die Spieler aus Hamburg. Man hat jetzt neues Zuhause. Ist das aber das, wo wir im Futsal Deutschland hinwollen? Also man umgeht wieder die Verantwortung, in Jugend zu investieren und setzt halt wieder auf den schnellen Erfolg. Und ja, dann brauchen wir ja gar nicht zu wissen, wo wir dann in, also dann treiben wir weiter die Gehälter von den ganzen Spielern. Die Kosten aller Clubs treiben wir damit.
Ja, und ich verstehe, also da muss ich auch mal kurz in die Kerbe schlagen oder wie auch immer. Mhm. Denn man hat in der Nachbarschaft in Frankfurt einen wirklich richtig guten Stützpunkt. Ja, also in Frankfurt, also zumindest das, was ich beim Turnier gesehen habe, sind richtig gute Kicker, die man sicherlich auch in Isenburg versuchen könnte zu kriegen. Also mehr oder weniger so ein Liria Berlin aufzuziehen. Deswegen, ich frage mich, inwieweit das denn dort stattfindet, weil da gibt es gute Kicker, natürlich, die sicherlich dann das auch benötigen würden, um auch in der U19-Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen. Und Anton Kniller als Trainer, Stützpunkt und Verein könnte auch sicherlich als Bindeglied fungieren. Ja. Hm. Also sonst ist das eben, ja, ich versuche mir den Erfolg zu kaufen. Ja. Ist halt die
Frage. Ja, im Grunde Frage. Geht's, genau.
Wir haben schon die These. Ja, bitte.
Okay, also genau, kann man sich dann Erfolg dann überhaupt kaufen über so eine Distanz? Also das sind ja zwei Themen. Einmal kaufen heißt, du hast kein Teamintegration oder weniger Teamidentifikation. Bloß diese räumliche Distanz, also das macht das ja nochmal extremer, für diesen Club zu spielen. Oder lebt man ja für den Club? Vielleicht schaffen sie es, vielleicht haben sie ein besonderes Modell. Also gerne an Isenburg, schickt uns gerne mal Infos, wie ihr das plant, wie das aufbaut. Vielleicht sollen ja auch dann die Jugendspieler, genau, also die fünf von HSV, die alten Guten natürlich, die sie auch schon haben, plus dann junge Leute. Ey, super, dann wäre es ein gutes Konzept für Deutschland, für die Futsalentwicklung. Ansonsten, wenn es wieder nur das ist, wir holen uns Spieler und wachsen, ja, dann gibt es ja keinen Applaus-Button dafür. Also dann ist es halt nettes Geldgeschiebe, was uns in der Futsalentwicklung mal wieder blockiert eigentlich.
Ja, also genau, so ist es. Und die Spieler werden da, vor allem Grünberg, Wiegels und Nevis, die werden da hingehen, weil sie weiterhin in der Nationalmannschaft spielen dann. Grünberg war ja zuletzt ohne Verein unterwegs, auch in der Nationalmannschaft.
Ja.
Also ich bin Boden ist. Und hinsichtlich der Entwicklung von jungen Spielern aus Frankfurt, da gibt es einige, die auch im alten Jahrgang waren, da also in der Nationalmannschaft, die da auch ja auch in Isenburg dabei waren. Und ich hoffe, dass die auch weiter dabei sind und schlussendlich dann auch dort irgendwie Boden finden, um sich zu entwickeln.
Yes. Es gibt noch einen anderen Club, der richtig auflädt, sagen wir mal so, von denen, den wir noch gar nicht so auf der Karte hatten. Er ist zumindest in so einem Instagram-Dashboard auf www.mrfutsal.de, ist er relativ weit oben mit 3000 Followern. Und zwar DJK Würmtal-Planegg. Man startet jetzt in der Bezirksliga, in der Bezirksliga letztes Jahr, startet jetzt in der Bayernliga und holt hier anscheinend, ja, Hochkaräter wissen wir ja noch gar nicht, aber man holt hier viele Spieler ran. Also wir haben hier viele Präsentationen schon auf Instagram. Das ist einmal hier ein ehemaliger bosnischer Futsal Premier League Spieler, Rudlovic, 23 Jahre. Dann haben wir als nächsten, hatten wir den 22-jährigen Torhüter aus Brod, Vukcevic. Dann haben wir Adi Frebatsch. Da habe ich gerade noch hier an Adi geschickt, was ist eigentlich mit dem Dragons Augsburg geworden? Ist vielleicht doch ein bisschen viel geworden, kann man auch verstehen. Hat er seine Futsalschule, hat seinen Verein gegründet, aber auch privat natürlich und beruflich, muss auch unter einen Hut. Jetzt ist er hier erstmal als angekündigt, auch mal mit der ganzen, Grüße an Adi, mit den ganzen Vereinen, für die er schon gespielt hat. Also hier hat man es jetzt mal aufgeschrieben. Also in den Bosnien hat er gestartet, Zelnjak Livorno, dann Bayer Oerdingen, Fortuna Düsseldorf, Jan Regensburg, Wackersdorf, AZ Wilnernov Warschau, PCF Mülheim, FC Penzberg, Nürköping Futsal Club, TSV 1860 München Futsal, Young Boys Balkan. Und jetzt dann eben bei Würmtal Planegg und noch den vierten Ognjen Radvanovic, auch gerade nochmal dargestellt, auch 22, also auch jung, und spielte vorher für KMF Brod Poled Derventa. Ich kenne die ganzen Clubs nicht aus, was ist das, Kroatien, Bosnien, da mal mehr Hintergrundinfo, was das für Spieler sind. Also sind das jetzt, ist das der nächste Aspirant für den Bundesliga in 2 Jahren? Wäre schon spannend.
Ja. Dazu wissen wir zu wenig von den Spielern und auch von der Qualität her, ne? Bosnische Premier League, was heißt das? Ist das, wie gut sind die? Ist das jetzt hier eher wie hier Regionalliga oder doch geht das auch Richtung Bundesliga? Wir wissen das nicht, können das auch nicht einschätzen. Von daher sind wir für jeden Tipp oder Erfahrungswert dankbar. Und ja, auf jeden Fall spannend, wie dass man da, also was ich erstmal lobenswert finde, dass überhaupt da so eine Medienarbeit betrieben wird, Daniel. Also das muss ich auch mal sagen. Ne? Also das finde ich stark und das für die Bayernliga. Also von daher erstmal da, ja, auf jeden Fall Applaus für die Jungs aus Wurmtal.
Oh, das war die tobende Menge, nenne ich es. Das andere war ich. Das wollte ich. Also, es gibt noch eine Eskalationsstufe von Klatschen zu tobender Menge. Das machen wir dann im anderen Mal.
Okay, gut zu wissen.
So, dann haben wir noch Janos Karamitsos, verlängert in Holzpfosten-Schwerte für mindestens ein Jahr. Er ist jetzt UEFA Futsal B-Lizenzinhaber, bleibt also Holzpfosten treu und beim Seleção Cup in Wuppertal haben die ja schon gezeigt, dass da was Gutes entsteht.
Ja.
Ist ja auch mit dir da in der Stützpunktarbeit aktiv.
Genau, war jetzt bis diesen Sommer bei uns beim Stützpunkt aktiv, weil wir aktiv daran arbeiten, auch in Schwerte gegebenenfalls in Richtung Stützpunkt zu denken jetzt auf jeden Fall. Also denken tun wir auf jeden Fall daran. Und es freut mich, dass er jetzt seine B-Lizenz bekommen hat. Und schlussendlich auch die Verlängerung in Schwerte. Gut, das ist hoffentlich selbsterklärend, denn er macht ja auch einen guten Job, hat junge Spieler rangeführt und hat jetzt auch beim Turnier in Wuppertal natürlich mit seiner Truppe eine gute Leistung gezeigt. Und für mich auf jeden Fall eine Mannschaft, die in der neuen Regionalligasaison für Überraschung sorgen kann.
Mhm. So, dann habe ich einen interessanten Post von Lukas Kruhl gesehen. Mit einem Foto von Miroslav Klose, glaube ich, oder es war ein Lookalike-Klose. Also ich glaube, es war Miroslav Klose.
Ja.
Aber das war nicht das Interessante an dem Post, sondern wer kommentiert. Und er hat dann anscheinend ja eine starke Verbindung und Freundschaft zu vielen bekannten Fußballspielern, inklusive Leo Higita, also brasilianischer Torhüter, in den Diensten von Almaty aus Kasachstan. Und fand ich stark, die Verbindung. Also das ist anscheinend echt ein großes Freundennetzwerk. Frag ich mich, kann man das nicht noch stärker für den deutschen Futsal benutzen, das ganze Netzwerk?
Daniel, wenn man wollen würde, dann könnte man sicherlich, denke ich. Aber unabhängig davon, ich bin ja nicht so ein Typ, der sofort beeindruckt ist davon, dass man irgendwie ein Foto mit jemandem hat oder begeistert ist oder sowas, weil ich weiß, wie solche Verbindungen oder auch Fotos entstehen können. Das hat nicht viel zu bedeuten. Aber ja, wie gesagt, Lukas Kuhl ist jemand, den ich zum Beispiel für seine sportlichen Leistungen in der Bundesliga immer wieder oder für Regensburg insgesamt geschätzt habe und schätze.
So, dann nächster Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, ist Hannover 96 hat interessante Posts gemacht. Ja, okay, auch wieder KI-Posts, das hatten wir auch hier ja schon diskutiert, die guten KI-Posts. Aber da war nochmal spannend, ich musste mal hier raussuchen, hier nebenbei, von was bis was. Genau, 3 Projekte, eine Leidenschaft, die Zukunft des Haas Hannover 96 Futsals. Und hier hat man mal aufgezeigt, welche Teams man baut und das fand ich spannend. Also erste Mannschaft, okay, Regionalliga Nord, alles klar, check. Dann zweite Mannschaft, macht nur Turniere. Hey, gar nicht schlecht, also warum eigentlich einen regelmäßigen Spielbetrieb? Vielleicht kann man auch einfach so über so ein Turnier System Leute anlocken und dann nochmal natürlich projektbezogen, einfach nur Spiel, Spaß, Hobby, Futsal, Kick, Truppe, so ein Dreiklang und gerade das mittlere, also dieses zweite, wenn ich keine Liga habe, okay, was mache ich denn dann mit meiner zweiten Mannschaft und dann, ja gut, kann ich entweder selbst Turniere veranstalten oder suche mir irgendwie Clubs und mach mir Wettbewerbe. Ja, also fand ich doch einen Ansatz, hey, man kann meckern oder man kann auch machen.
Ja, also vor allem für Niedersachsen oder den Futsal in Niedersachsen ist Hannover 96 echt ein Glücksfall. Ja, denn das ist ja echt braches Land, was Futsal angeht. Und dass die da so engagiert sind, aber, und das ist der Punkt, du sagst es schon, eine zweite Mannschaft, die nur Turniere spielt, etc., das hört sich auch gesund an, Daniel. So, und von daher wünsche ich den Jungs aus Hannover viel, viel Erfolg mit allem, was sie tun. Vor allem, weil sie ja irgendwie noch das Flaggschiff des niedersächsischen Futsals sind, zusammen mit Oldenburg natürlich, aber Oldenburg und Hannover sind ja auch schon wieder ein paar Kilometer auseinander. Also Niedersachsen ist ja ein riesiges Flächenland und ja, deswegen freut es mich, dass in Hannover auf jeden Fall da die Futsalfahne hochgehalten wird.
Ja, haben sie gut gemacht. Finde ich auch stark soweit. Und dann kommen wir noch zu einer auch eine coolen News. Julian Luca Schäfer, das war ja oder ist auch noch unsere deutsche Futsalstimme für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft im Livestream. Und ich habe auch noch so ein Eike Thiemann im Ohr für das erste Tor der Futsal-Bundesliga-Geschichte damals, weil er hat damals auch den Stream gemacht für das erste Futsal-Bundesliga-Spiel. Da habe ich ihn kennengelernt und bin immer mit ihm in Kontakt. Und er macht jetzt vom ZDF als Freelancer die Zusammenfassungen, die Kommentator-Zusammenfassung von den Spielen, die sozusagen vom ZDF nicht live gezeigt werden, sondern nur zusammengefasst werden. Das sind einige, die er jetzt macht noch die nächste Woche. Und es ist cool, so eine Karriere zu sehen von Futsal-Bundesliga hoch. Er hat dann zweite, dritte Regionalliga gemacht, dritte Fußballliga und kam dann immer weiter hoch. Und jetzt halt, hey, geil, jetzt kann er einfach WM kommentieren. Ich finde ihn immer noch eine sehr, sehr starke, emotionale Stimme. Also mit sehr viel Enthusiasmus, gerade in dieser deutschen Kommentatorenwelt, wo man sagt, ah, super, 1-0 und alle anderen rasten dann auf und rufen 10 Minuten lang Goal oder sowas. Finde ich, er ist anders so ein bisschen von der Stimmung. Freut mich für ihn, dass er da jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei ist.
Ja, also er ist einerseits anders von der Stimme und auch anders, weil er tatsächlich auch so ein bisschen Floskeln drescht, muss man auch sagen. Also so
da ist ein bisschen Sachen, was dabei, ja.
Ja, auf jeden Fall, so Metaphern und Floskeln. Aber genau das ist es vielleicht auch, was dann so im gewissen Grad nochmal auf Kommentatorenbasis interessant macht. Also den Kommentator zu hören, der nicht nur einfach nur beschreibt sachlich, was da ist, sondern wirklich auch mal mit einer zugespitzten Metapher oder sonst was kommt. Und das habe ich gesehen, das war gut. Und es freut mich für ihn auch, wenn der Futsal ihn dann vermisst, hier und da. Aber er ist ja immer noch bei den Länderspielen auch dabei und also gewesen zuletzt. Ne? Aber ja, wenn er seinen Weg im Fußball geht, dann ist das natürlich das der Weg, wo er auch als Kommentator dann natürlich auch existenziell sicherlich seine beiden Füße hinstellen kann irgendwann. Ne? Von daher viel Erfolg wünsche ich ihm und schön, dass er jetzt auch bei der WM die Highlights kommentiert.
Ja, guck mal hier.
Sowas finde ich fresh.
Einfach vom Futsal in zur Fußball-WM. Haben wir auch den Spieler aus Schweden, Namen vergessen.
Und Elias Saad.
Und Elias Saad ist ja auch dabei. Ja, wir haben ein paar. So. Ja. Dann schaue ich mal durch. Jetzt, was haben wir hier von meiner Sache gemacht? Bayerischer Verbandspokal habe ich hier noch stehen. Da hätte ich mir eine Notiz gemacht. Das habe ich gar nicht. Manchmal habe ich so eine Notiz, die mache ich. Ich weiß davon gar nichts mehr. Bayerischer Verbandspokal. Ich habe auch keinen.
Da war irgendwas.
Ja, da steht ja einfach, ich habe mir eine Notiz gemacht und ich weiß ja aber nicht mehr, was das
manchmal,
war.
Manchmal, Daniel, müssen wir auch an unsere Zuhörer Super. Und Zuhörerinnen einen kleinen Auftrag aussprechen. Recherchiert doch mal. Bayerischer Verbandspokal. Da war was.
Ja, da gibt's irgendwas. Ja, okay.
Für alle, die es interessiert.
So, letztes Thema, bevor wir zum Hauptthema kommen, und das ist auch für dich hier ganz spannend, da hast du ja ganz viel zu erzählen, ist noch einmal der Hinweis auf die Damen Hochschulmeisterschaft oder die University Games, FISU World University Championships, Futsal, laufen vom 1.7. bis 7.7. Heute war Anreise. Das heißt, unsere Frauen ADH, Allgemeiner Deutscher Hochschulverband, ne? Oder? Ja. Oder Hochschulsport, ist, die Nationalmannschaft ist quasi heute in Warschau gelandet, habe ich bei Instagram gesehen. Und man startet dann, heute ist so eine Eröffnungszeremonie. Ich habe eben nochmal geschaut ein bisschen, keinen Spielplan gefunden. Es gibt wohl auch Livestreams, also es gibt so eine Plattform fisu.tv, wo anscheinend auch Sachen gestreamt werden. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie das läuft. Aber wir posten das natürlich dann auch auf Instagram, wenn wir was sehen. Aber ich habe noch keinen Spielplan gesehen. Also wir wissen ja nur, wer dabei ist. Da sind sehr viele Frauenmannschaften, die dabei sind. Also sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, wir verfolgen das Social Media basiert und sobald es was gibt, werden wir es interessiert weiterverfolgen.
Yes, und jetzt sind wir natürlich beim, yes, beim Thema, beim Top-Thema hier der Woche. Unsere U19 ist gestartet in die ersten, ja, ist es überhaupt offizielle Länderspiele? Sind es ja nicht. Es sind ja, oder?
Es sind keine Pflichtländerspiele, also keine Qualifikation oder sowas, die gibt es eher am seltensten. Aber es sind die ersten offiziellen Länderspiele gewesen, Daniel.
Ja, genau, so kann man sagen. Zumindest die öffentlich sichtbaren und einsehbaren. Und das Ganze findet ja in Porret statt. Hat das stattgefunden? Läuft das noch?
Daniel, in Porridge fand das Ganze vom 23. bis heute zum 28. Juni statt.
Mhm. Ja, ja. So, genau. Ich komme auch gleich dazu, warum ich da fast gar nichts dazu weiß, weil ich das so ein bisschen boykottiere.
Genau, so, darfst du gerne gleich mit starten. Sehr gerne.
Ja, ja. Aber ordne doch gerne mal, weil du hast ja eine ganz tolle Sicht darauf, weil von dir, von deiner Stützpunktarbeit am U19-Stützpunkt in Gütersloh ja einige Spieler dabei sind. Das heißt, du hast ja nochmal als Trainer eine ganz andere Sicht auf deine Jungs und damit auch eine Wahrnehmung, weil du hast ja auch die Spiele dann angeschaut, weil du auch deine Jungs dann beobachtet hast. Was ist denn, wenn du mal, fang mal an zu monologisieren, jetzt hast du richtig Freifahrtschein von mir mal, hier zu monologisieren oder das, weiß nicht, ob ich das noch bereue. So.
Was? Okay.
Ja, dann starte mal.
Ja, also ich würde das Ganze vom Allgemeinen in den Einzelfall führen, denn schlussendlich die deutsche U19-Futsal-Nationalmannschaft hat ein wirklich sehr gutes Turnier gespielt, meiner Ansicht nach oder meines Erachtens nach. Man hat von 4 Spielen 3 gewonnen, ja, was auch dann sicherlich ein Erfolgserlebnis ist für den Start. Denn Daniel, es waren die ersten Länderspiele in der U19-Nationalmannschaft. Die zuvor geplanten Länderspiele, zum Beispiel gegen Tschechien, mussten leider ausfallen. So waren das jetzt wirklich das erste Mal Länderspiele für die Jungs, die dabei waren. Na, also von daher, das muss man auch vorab sagen, während die anderen Mannschaften sicherlich schon mal Testspiele und so weiter hatten. Also das darf man direkt erwähnen. Und das erste Spiel war dann direkt gegen den Turnierfavoriten aus Spanien, ja. Und da hat man echt ordentlich Lehrgeld gezahlt, das muss man einfach betonen, ja. Bist du noch da, Daniel?
Ich frage. Ja, ja, ich lausche deinem Monolog, Sebastian. Okay.
Genau. Und man hat auch eine gute erste Halbzeit gespielt, die man auch relativ gut, ja, auch ergebnistechnisch halten konnte. Aber am Ende ging es dann wirklich ein bisschen vogelfrei los und Spanien hat echt wirklich keine Gnade gezeigt. Und da dachte man schon, hui, da hat man echt Lehrgeld gezahlt. Man hat 1-10 gegen Spanien verloren, also zweistellig gegen Spanien. Und das war die einzige Niederlage im Spiel gegen den Topfavoriten. Und damit verbunden hat man dann wirklich eine ganz tolle Reaktion gezeigt. Und gleichzeitig muss man auch betonen, dass die Mannschaft und sicherlich auch das Trainerteam dann wirklich gute Schlüsse gezogen haben von Spiel zu Spiel zu Spiel. Denn jedes Spiel wurde schrittweise besser. Man hatte dann im Anschluss.
Kurze Einwandfrage.
Ja, bitte.
Was war denn, wie ist der Spielmodus? War das nur Gruppenphase oder war das K.O.-Modus oder wie war das?
Da muss ich auch mal kritisch sein, weil einerseits haben wir von DFB-Seite keinerlei Informationen gekriegt, also zumindest ich nicht und auch in der Stützpunktgruppe oder wo die Stützpunkttrainer alle drin sind, da gab es keine Informationen irgendwie, wie der Modus ist genau. Es kam auch erst kurzerhand eben die Info, oh, man muss doch jetzt hier für den Stream jedes Spiel 5 € zahlen und so weiter. Ich glaube auch nicht, dass das sich jeder angetan hat dann.
Mein Lieblingsthema, komme ich gleich.
Ja, genau, da kannst du gleich drauf eingehen. Ich mache mal dieses Roundup vom Sportlichen. Und es gibt aber bei Playmaker Stats, da habe ich es gefunden, den Modus. Und es gab insgesamt 4 Gruppen. Und Deutschland war in der Gruppe mit Spanien und Tschechien. Und hat am Ende in der Gruppe, weil sie Tschechien dann im zweiten Spiel mit 5-4 besiegen konnten, auch in einem richtig guten Spiel. Also erst ging es echt wild los. In den ersten 2-3 Minuten, da hat man direkt 2-0 hinten gelegen. Da dachte man schon wieder, okay, das geht weiter wie gegen Spanien. Aber dann haben sie sich echt gut gefangen. Und schlussendlich auch das Spiel verdient mit 5-4 gewonnen. Man führte 5-3 und hat in den letzten Sekunden noch das 4. gekriegt. Aber man hat Tschechien echt verdient besiegt und hat dann den 2. Platz belegt. So kann man natürlich nicht bei 4 Gruppen kam man dann nicht irgendwie ins, oh ne, bei fünf Gruppen, ich muss betonen, Entschuldigung, fünf Gruppen. Und dann gab es ein Halbfinale. Den Modus habe ich nicht ganz verstanden. Also die Gruppensieger waren Portugal, Spanien, Marokko, Ukraine und Japan. Und bis auf die Ukraine sind die anderen Teams ins Halbfinale gegangen und die Ukraine hat irgendwie um Platz, weiß nicht, 5 bis 8 gespielt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also diese, wie die das Turnier da gemacht haben, also muss ich ehrlich gestehen, wahrscheinlich nach irgendeinem Quotienten oder Punkte-Torverhältnis dann. Und dann schlussendlich ist Deutschland aber dann in einer Zwischenrunde gelandet und hat in dieser Zwischenrunde dann Malta als Gegner bekommen. Und Malta hat man sehr, doch relativ ungefährdet mit 4:1 besiegt. Ja,
ja super. Ja.
Und
der erste Sieg war, nee, der erste war schon gegen Tschechien. Der war gegen Tschechien,
genau, ja. Genau. Das war ungefährdet. Malta war, das muss ich auch sagen, von der Qualität her, sicherlich der schwächste Gegner, den man dort gesehen hat. Dann kam aber nochmal ein richtig interessanter Gegner zum Abschluss heute Morgen, und zwar Serbien, ja. Und das fand ich, war dann so wirklich von der Lernkurve. Ich fand schon das zweite Spiel gegen Tschechien, wirklich, da fand ich echt, da waren Sequenzen dabei, die waren richtig, richtig stark. Ja, auch wenn sie nur 5-4 gewonnen haben, aber die haben Tschechien wirklich gut bespielt, weil ich fand, Tschechien war so ein Gegner, der auch richtig gut passte für die Entwicklung. Ja, aber dann kam Serbien jetzt heute zum Abschluss und die hat man wirklich super souverän dann. Also man hat gesehen, das Team hat gelernt und es hat gewisse Erfahrungen, vor allem auch dann im Defensivverhalten. Ja, also Absicherungen etc. Das hat man richtig gut gesehen und man hat dann die Serben mit 4:0 besiegt. Auch sehr souverän. Und was mich freut im letzten Spiel, und das ist nämlich auch so ein bisschen der Roundup von den Systemen, die gespielt wurden. Also es gab einen 4-0-Block. Und dann gab es 2-3-1-Blöcke im ersten Spiel gegen Spanien beispielsweise. Dann wurde der 3-1-Block so ein bisschen mehr gemischt. Auch im 4-0-Block kamen neue Spieler rein. Aber der 4-0-Block war wirklich individuell ein Block, der hat auch gegen Spanien schon gut gespielt. Aber der hat das Spiel sehr, sehr stark oder das deutsche Spiel sehr stark bestimmt und hat sehr viel kontrolliert und hat auch mit Abstand die meisten Scorerpunkte gesammelt, also die meisten Tore geschossen und auch weniger Tore kassiert, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe da jetzt nicht diese Statistik geführt. Aber der 4-0-Block war wirklich, wirklich turniertragend für die Deutschen, fand ich aus meiner Sicht. Im letzten Spiel, und deswegen komme ich auf den Punkt, hat mich aber auch dann also wirklich auch das 3-1 stärker überzeugt, während aber auch der 4-0-Block in dem Spiel wiederum sehr stark tragend war aus meiner Sicht. Na, also über das gesamte Turnier hat der 4-0-Block und was mich dann daran freut, in dem 4-0-Block waren zwei Gütersloher Spieler, die durchgehend in diesem Block gespielt haben. Also die waren nicht die Spieler, die mal ausgetauscht wurden und die das auch wirklich sehr gut gespielt haben aus meiner Sicht. Also
hat man denn, ich finde ja immer diesen Spielplan bitte zu haben und dann einfach durchzuziehen 4-0, hat man denn versucht in den Spielen auch mal zu variieren, um zu schauen, okay, wie kommen wir im 3-1 vorwärts? Und reicht das?
Ja, natürlich. Es ist immer situativ, Daniel. Aber es gibt halt Spieler, die spielen nur in diesem System, ja, in der Nationalmannschaft. Es ist ja ein Projekt. Was willst du da machen, Luke? Also, natürlich musst du auch mal aus der Not irgendwie da was machen. Aber wenn du es planen kannst, dann werden Spieler jetzt halt für das entsprechend jetzt sich, sollen sie, also werden dafür entwickelt jetzt, beziehungsweise ausgebildet weiter und fokussieren sich darauf. Und andere Spieler fokussieren sich eben auf das Spiel mit dem Pivot und den 3-1. Und, jetzt komme ich mal auf so ein paar Details oder auch aus Sicht unseres Stützpunkt, die mich halt mega freuen. Ne? Also insgesamt, also es waren drei Spieler von uns dabei. Einerseits Leon Karasu, dann Leon Staub und Paul Radke waren dabei. Und Leon Karasu hat von uns, der war in einem der 3-1-Blöcke, hat auch 3 von 4 Spielen gespielt. Und Paul Radke und Leon Staub, die waren im 4-0-Block und haben alle Spiele gespielt. So, und
die haben die Saison auch schon beim FC Gütersloh gespielt, die beiden.
Genau, ne? Die beiden Leons haben schon bei Gütersloh gespielt und Paul Radke steht jetzt wahrscheinlich auch vor der Entscheidung, ob er diesen Schritt wagt. Denn der war wahrscheinlich. beim VfL Thesen in Bielefeld. Aber er war tatsächlich bei diesem Turnier für die Deutschen wahrscheinlich der Topscorer. Der Topscorer. Also er hat, glaube ich, 7 Scorerpunkte oder sowas und 3 Tore davon. Aber insgesamt bin ich einfach super glücklich mit der Leistung unserer Jungs, unserer Gütersloher Jungs. Vor allem freut es mich mega, dass alle drei haben ihre ersten Länderspieltore erzielt. Also alle drei Gütersloher Spieler haben bei diesem Turnier getroffen. Das freut mich. Und toll, insgesamt... Ja. Insgesamt waren 9 von 14 Toren der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, da waren unsere Jungs direkt, also durch Vorlage oder Tor, beteiligt an 9 von 14 Toren. Und das ist natürlich auch super. Also das ist für mich natürlich auch wiederum ein Zeichen, weil der Wettbewerb, da muss es zeigen, dass unsere Jungs sich einfach gut vorbereitet haben und auch gut vorbereitet wurden auf dieses Turnier und dann auch vor Ort die Dinge schrittweise gut aufsaugen, also die Erfahrung dort und dann daraus Lehren ziehen. Das freut mich enorm. Also wirklich, unabhängig dieser Zahlen. Aber die Zahlen sind aus meiner Sicht dann natürlich ein schönes Erlebnis für uns vom Stützpunkt. Denn ja, wenn du 9 von 14 Tore direkt mitmachst vom Stützpunkt, dann freust du dich natürlich. Ne?
Und, das heißt, deine Handschlag oder deine Handschrift war sozusagen mit bei diesem Turnier, Sebastian. Du warst Teil dieser Leistung.
Nein, unser ganzes Team, also der ganze Stützpunkt von die Trainer, die dabei sind und schlussendlich auch alle Spieler, die dabei sind und jede Woche Vollgas geben und da die Jungs, egal ob sie jetzt Nationalspieler sind oder nicht, unter Druck setzen, damit sie lernen können. Ne? Mhm. Und das freut mich einfach, dass die Intensität gehalten wurde jetzt auch in den letzten Wochen vor dem Turnier, dass die Jungs da wirklich auch, wir haben eine kleine Pause gehabt zu Ostern, haben wir so ein bisschen, sind wir runtergefahren, weil die Jungs auch im Fußball noch aktiv waren teilweise und dann sind wir wieder hochgefahren und haben jetzt auch wirklich kurz vor dem Turnier nochmal richtig hochgefahren, damit die Jungs, die dann zum Turnier fahren, auch in Topform sind. Und das hat sich jetzt gezeigt und das freut mich einfach. Und
haben wir auch, also erstmal das hier.
Hey Jungs, ey, überragend, zum Genießen für alle.
Das haben sie verdient. Die Jungs, ja, auch die Post, die dann vom DFB Futsal Account kam, ganz tolle Reaktionen aus der Futsal Community mit den Jungs. Es gab auch die Niederlage gegen Spanien. So viele haben geschrieben, hey, Kopf hoch, ey, komm weiter, ja, geht's, Hauptsache ihr seid da, ihr fightet. Und die Freude in der Futsal Gemeinschaft überwiegt ja schon, dass diese Mannschaft da ist. Mhm. Und so wie sie abgeschnitten hat, alle auf jeden Fall zufrieden sein können. Ja. Beim ersten Turnier und die anderen Mannschaften geschlagen haben. Was wir jetzt, vielleicht Frage an dich, hast du da mitbekommen, mit welchen Mannschaften überhaupt die anderen Mannschaften da sind? Also wie kann man dieses Turnier einschätzen, weil richtig professionell hat es ja nicht gewirkt. Siehe Livestream, siehe Halle. Also was war das überhaupt für eine Orga? Also ich frage mich ja, jetzt mal bei dem Thema Livestream, 5 Euro pro Spiel, warum macht der DFB da mit? Also das ist massiver Wucher, muss man ja, aber pro Spiel 5 Euro, ich bezahle dir für Magenta, WM, für einen Monat 11 Euro. Das ist aus meiner Sicht absoluter Wucher in einem zeitlich temporären Monopol, weil ich weiß ja, alle, die das jetzt sehen wollen, das hilft weder dem Futsalwachstum, noch hilft das auch dem Kroaten, die das da organisieren, hilft das null aus meiner Sicht, irgendwie sich dazu freuen, dass das ein super Ort ist. Die Halle sah wirklich 0815 aus. Also die Frage, cui bono, wem zum Vorteil, wer hat an diesem Turnier verdient und wieso machen die Verbände mit und wen schicken die denn da hin? Also waren denn da dann die Top-Mannschaften U19 der anderen da? Wissen wir das?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist ein bekanntes, weltweit bekanntes Turnier. Da war Spanien, Portugal, Japan ist angereist, ne? Und damit verbunden halt auch wirklich Top-Teams, ne? Bis auf Brasilien hast du da alles dabei gehabt. Und insgesamt, und eins muss ich auch sagen, weil du gerade fragtest, so kann man das so einschätzen? Also wie gesagt, das ist natürlich jetzt, da musst du schon extra für recherchieren nochmal, weil jetzt sieht man auch, was der Job eigentlich eines Kommentators ist. Der Kommentator, der kommentiert nicht nur das Spiel, sondern er gibt auch so ein paar Infos zu den Mannschaften und es gab halt keinen Kommentator, Daniel. So, und deswegen fand ich diese 5 Euro auch frech. Ne? Also wirklich, wären keine Spieler von uns dabei gewesen, dann hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht gegönnt, muss ich sagen. Aber ich wollte halt auch die Jungs beobachten und da auch dann eben wissen, wie es da aussieht, weil man weiß ja nie, ob man da irgendwie Bildmaterial bekommt. Und wir wollen ja mit den Spielern auch entsprechend weiterarbeiten. Und dann auch im Feedback mit den mit der Nationalmannschaft dann als Stützpunkt da auch wirklich dann Anschluss finden, um da den deutschen Futsal in dem Bereich voranzubringen. Und ja, dann habe ich es mir angeschaut, aber du hast keinen Kommentator, du hast keine Wiederholung, geil, also wirklich.
Also für 5 Euro ist er hier. Das ist
eine absolute Frechheit.
Ja, das darf man durchaus so sagen, wenn man den vergleichsweise denkt. Aber ohne Kommentator hast du halt auch null Informationen über dieses Turnier. So. Und du hast halt irgendwie so eine Instagram-Seite, wo typischerweise nur Bilder und Fotos gezeigt wird und mal ein Video, wo sich alle Teamchefs irgendwie mit Champagner oder Sekt oder was auch immer auf der Terrasse treffen. Das gab's da auch irgendwie. Aber sonst fand ich die gesamte Informationslage zum Turnier relativ mangelhaft. Denn Informationen über die Teams, über die Spieler.
Das also war da, nichts. Ja, also auf jeden Fall.
War einfach nichts. Und ich musste irgendwie suchen, um das überhaupt herauszufinden, ey, das sind ja Gruppen, die spielen. So, und dann gehen die in so Zwischenrunden.
Und dann werben die ja trotzdem mit den offiziellen U19-Nationalteams. Das verstehe ich nicht. Wer verdient an diesem Turnier? Weil das, was ich gesehen habe, passt nicht zu dem, was da aufgefahren wird. Mhm. Also ganz ehrlich, da hingen 5 Flaggen in der Halle. Oder die 8, keine Ahnung, von allen teilnehmenden Ländern. So, die kosten 100 Euro wahrscheinlich, wenn du die bestellst. Die hingen links und rechts. Dann waren da so 3 Banner und das war's. Da sieht jede Futsalhalle zur Bundesliga, hat dort mehr Elemente des Turniers. Im Tor hing, glaube ich, so ein billiger Banner hier, Futsal Week. Und irgendwie war's das. Und ich denke, was ist das? Warum können da die Top-Verbände mitmachen? Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass dann die Leute aus diesen Verbänden gezwungen werden, diese 5 Euro zu bezahlen in Wucher. Also ich finde das ein ganz komisches Konzept. Klingt für mich auch irgendwie unseriös. Auch der Anbieter, dieser Livestream-Anbieter, keine Ahnung, was das ist. Also wer gibt denn jetzt seine kompletten Zahldaten an einen total unbekannten Livestreaming-Anbieter? Noch nie gehört.
Ja, aber man fragt sich auch dann natürlich, also kann man für so ein Turnier nicht Sponsoren finden, die dann irgendwie das ermöglichen, dass ein Stream schon kostenlos ist, ne, weil die dann irgendwie da eingespielt werden oder genau, sowas, ne? Ja. Das geht ja alles, ne? Findest du 1-2 Sponsoren und das ist dann ja keine Welt. Ich glaube nämlich auch nicht, dass die jetzt irgendwie mit den 5 Euro pro Spiel da einen riesen Reibach gemacht haben. Ne? Also das ist halt auch.
Es gibt ja schon Sponsoren, die hier in der Halle.
Ja, aber dann ist es halt schlussendlich auch ein Turnier, was sicherlich auch durchaus in einer Art und Weise profitorientiert die Geschichte verfolgt. Und bis zum Turniertag, Daniel, bis zum ersten Turniertag oder zum ersten Spiel der Deutschen, dachte ich, das wird auch noch bei Facebook gestreamt.
So. Ja, ich bin hier noch auf der Seite. Der Link ist noch da. Ich habe auch gehört, dass dem DFB wohl nicht klar war, dass das 5 Euro pro Spiel kosten soll. Ja, also auch das scheint nicht korrekt kommuniziert worden zu sein.
Also ich kann dir nur eins sagen, bei uns in der Stützpunkt-Trainergruppe kam das auch recht überraschend, muss man sagen. Ne? Also da wurde auch gefragt, ob es da irgendwie andere Wege gibt und es gab aber keine, also zumindest in der Gruppe keine Informationen zu anderen Wegen und daher denke ich, dass die lieben Kollegen, die ihre Jungs verfolgt haben, da auch 5 Euro mit der Kreditkarte oder Apple Pay oder was auch immer, man konnte Apple Pay und Kreditkarte nutzen, und dann konnte man da eben entsprechend sehen.
Da steht sogar auf der Seite, wenn ihr auf futsalweek.com geht und bei Partnern, dann steht da erstmal unsere Partner, okay, Jaco war wohl mit dabei. Und dann hast du hier so Valamar, das sind so Holidays, sind glaube ich so Hotels oder sowas. Porridge an sich selber, die Touristen aus Porridge. Und dann Powered by FIFA, UEFA und Asian Football Confederation. Auch richtig spannend. Wie kommt man ja auf einmal hier zu FIFA? Also was ist das? Was heißt denn Powered by? Also kriegen die jetzt auch Gelder? Also
ja,
fließen hier Gelder in diese Futsal Week? Also dann noch 5 Euro?
Ja, das ist halt die Frage. Es waren auf jeden Fall FIFA-Schiedsrichter da. Ne, das darf man schon sagen. Also vielleicht ist da irgendwie eine Kooperation mit der FIFA. Aber am Ende des Tages scheint es aus meiner Sicht kein offizielles Verbandsturnier gewesen zu sein. Ne? Sonst wäre da der kroatische Verband noch stärker irgendwie im Mittelpunkt. Ne?
Genau. Ja, du findest ja auch nur unser Team, also du findest auch keine Impressumsinformation, das ist eine kroatische Seite. Also du weißt nicht, wer ist die Organisation, die dahinter steht. Da steht nur Founders, our Team. So, und wer ist das hier alles? Okay, Miko Matic kennen wir. Dann Maciej Dulwat. Steht nichts, wer das ist. Also einfach nur Namen und ein Foto. Marco Simurina. So, und dann irgendwie ein paar Leute, die da helfen. Teamkoordinatoren und so weiter. Hier gibt es so eine Futsal Week History. Ah, guck mal hier. But our team all started in 2013 haben sie anscheinend angefangen in Sadar, das erste Futsal Week Tournament mit U16 damals.
Mhm.
So, und dann ging das halt immer weiter hoch. Ja, und irgendjemand macht sich anscheinend die Taschen voll. Die Frage, wer? Wer macht sich die Taschen voll?
Ja, also wie gesagt, ich sag dir eins, es war insgesamt, also wie gesagt, auch von der medialen Darstellung habe ich ja schon betont, auch nicht immer durchsichtig. Hier ist zum Beispiel jetzt, wenn du bei Instagram schaust und in die Stories schaust, dann steht da auf einmal heute, obwohl das was aus meiner, also meines Wissens zuvor war es das Spiel um Platz 3, Marokko gegen Japan. Marokko gewinnt 4-1 und da steht oben drüber wieder Semifinals. Aber Semifinals waren auch schon gestern. Da war nämlich dann Japan gegen Spanien und Marokko gegen Portugal. Und dann siehst du dann das Finale zwischen Spanien und Portugal und da steht wieder Semifinals. Also deswegen traue ich mich gar nicht zu sagen, dass Spanien das Finale mit 2-1 gewonnen hat gegen Portugal und damit eben die Futsal Week U19 Summer Cup diesen gewonnen hat. Weil da steht jetzt in der Story Semifinals, was ich nicht verstehe. So ist zwar das Finale, weil ja auch bis heute das Turnier nur ging. Also da haben die auch nicht sauber gearbeitet. Es war also wirkt, also so ein bisschen muss ich dir sagen, Daniel, wirkt das so typisch, da sind wenige, die das alles da machen. Also,
ja, es ist ein bisschen fishy, das Ganze. Also ich muss auch sagen.
Ein bisschen fishy. Aber insgesamt, also eins muss ich sagen, es ist ein cooles Turnier aus sportlicher Sicht. Richtig gute Gegner. Die deutsche Mannschaft hat sich richtig gut verkauft. Ich fand auch noch andere Spieler außer unsere, also ich fand unsere Spieler auch super, also muss ich sagen. Also ich bin echt begeistert von unseren Spielern bei diesem Turnier. Aber Spieler aus München zum Beispiel, den Sebastian Zöttl oder sowas, darf man auch nochmal betonen. Oder auch jetzt zuletzt Dominik Perforfi aus Stuttgart, der hat auch in dem 4-0-Block wirklich richtig gut gespielt. Also die Jungs, insgesamt die gesamte Mannschaft. Ne? Natürlich war nicht jeder Spieler auch immer auf seiner Höhe, aber als gesamte Mannschaft finde ich das einfach wirklich bemerkenswert, dass die Jungs da wirklich von Spiel zu Spiel was dazu gewonnen haben, dass die diese Mentalität hatten, dass die viel gelernt haben und am Ende 3/4 ihrer Spiele gewonnen haben. Und deswegen, Daniel, mach mal hier bitte den Applaus.
Ja, auf jeden Fall. Und zwar den guten. Den Großapplaus gibt's. Ich habe auch hier bei Futsal, anscheinend hängen die auch zusammen mit Futsal Planet, weil hier haben sie da nochmal alles aufgeschlüsselt.
Ja, natürlich,
das ist auch das
und Co.
Das sind die doch, ne? Genau, deshalb passt das. Ja, ja, siehst du, genau. dann haben die das nämlich da verbunden, weil hier steht jetzt auch das Final Standing steht hier. Also erster Spanien, zweiter Portugal, dritter Marokko, dann Japan, Ukraine, Polen, Kroatien, Slowenien, Niederlande, Deutschland, wir sind 10. geworden. 11. Serbien, Malta, Finnland, überraschend, eigentlich Finnland überraschend, weil wir gesagt haben, hey, die haben irgendwie so einen Ansatz gefunden, dort ist groß in den Schulen, interessant, Griechenland 14. haben einmal 18-0 verloren gegen, was war das denn hier, gegen Portugal, 18-0 und Tschechien, tatsächlich auch Tschechien letzter, interessant, dass man da im Jugendbereich, aber das ist der Punkt, wen schicken die da hin, also also wir haben
aber Tschechien, gut verkauft. Tschechien, glaube ich, die haben schon gegen Deutschland schon noch gut eine gute erste Halbzeit gehabt. Aber das lag eher an Deutschland, also muss man auch sagen. Aber an denen hat sich Deutschland so ein bisschen hochgearbeitet, an Tschechien im zweiten Spiel. Und Tschechien hat, glaube ich, dann einfach einen kompletten mentalen Knick gehabt. Ne? Also in so ein Turnierverlauf ist dann einfach ziemlich blöd. Ne? Und Spanien jetzt, okay, jetzt kann man, ich sehe auch gerade, jetzt sehe ich eben auch den Post, Spanien hat das Turnier gewonnen, also von daher herzlichen Glückwunsch nach Spanien. Also auf die Story kann man jetzt getrost keinen Wert geben, weil da steht noch Semifinals und jetzt hier ist aber im Beitrag Spanien gewinnt. Also von daher der Top-Favorit auch gegen die Deutschland dann am Anfang gespielt hat, super. Also, aber stell dir mal vor, Daniel, du hast dein erstes Länderspiel. Deutschland macht mit der U19 sein erstes Länderspiel gleich gegen den Turniersieger, den Top-Favoriten, also eine der weltbesten U19-Mannschaften. So, und von daher muss man einfach sagen, richtig gut verarbeitet, richtig gut eingeordnet, die Jungs, wie die das dort vor Ort gemacht haben, aus meiner Sicht zumindest, was man von außen gesehen hat. Und am Ende ein richtig gutes Turnier gespielt. Und ich bin überzeugt, das war nicht nur der 10. Platz. Aber das kann man anhand dieses Turniers, also von der Qualität her, aber das kann man anhand dieses Turniers eben, ja, wie undurchsichtig das ist, am Ende des Tages auch jetzt nicht wirklich nachvollziehen, warum man da jetzt 10. ist. Und
Tolle Sache auf jeden Fall.
Genau.
Vielleicht da draußen sendet euch auch alle Spieler, die dabei waren, Schickt uns doch mal gerne eure Impressionen irgendwie bei Instagram rüber und schreibt uns mal, was, wie das Turnier für euch war, wie die Spieler, wie das Niveau war. Habt ihr da auch leider Lust am Futsal hängen zu bleiben? Weil wir haben ja leider weiterhin die Diskussion, dass über die Hälfte der Spieler nicht in Futsal-Teams spielen. Also, noch die Herausforderung, wie kriegen wir denn jetzt die ganzen super jungen Leute dazu, dass sie auch im Futsalsport hängen bleiben? Und was macht man mit den Spielern, wenn sie dann eigentlich nicht Futsal spielen? Dann waren sie jetzt 2 Jahre in so in dieser U19-Mannschaft und dann, also in die Futsal-Nationalmannschaft kannst du ja nicht holen. So, wenn sie nicht im Futsal spielen. Also was macht man dann eigentlich? Was ist das Konzept danach?
Ja, genau. Also da geht's dann um das zweite Ziel, dass die Stützpunkte eigentlich erreichen sollen. Eben die Einbindung oder die dass die Jungs anfangen, Futsal zu spielen im Verein, ne? So, das ist ein Stützpunktziel. Daran muss sich der Stützpunkt messen. Also die Nationalmannschaft selbst muss sich nicht daran messen, wie viele Futsalspieler, also oder Vereinsfutsalspieler in den Reihen sind. Mhm. Ne? Aber die Stützpunkte selbst, aus denen die Spieler stammen, die haben eben da durchaus die Zielsetzung, diese Jungs im Futsal unterzubringen. Eben auch für die Entwicklung, damit es nachhaltig wird. Ne? Zugleich betonst du aber auch, wie ich jetzt heraushöre, dass natürlich die Nationalmannschaft, um wirklich glaubhaft und am Ende des Tages auch dann wirklich für die Entwicklung des Futsals was zu tun, sicherlich auch dann Spieler, die im Futsalverein sind, zu priorisieren hat. Ne? So, das ist jetzt so, höre ich bei dir raus. Ne? So, das sind ja deine Worte, sage ich jetzt mal. Aber ja, das sollte man auf jeden Fall betonen, ne? Wie viele Spieler und auch weiter beobachten, Daniel, ne? Wie viele Spieler denn jetzt im Laufe der nächsten Saison in den Futsal übergehen und welche nicht oder wie viele nicht. Denn das ist für mich auch ein wichtiger Gradmesser. So, und da sieht man auch, dass ich fand auch unsere Spieler, also vor allem den Leon Staub bei uns, der aus Gütersloh, vom FC Gütersloh, den fand ich überragend im 4-0-Block. Klar, der Paul Radke ein paar mehr Tore gemacht und auch bei Tempo-Gegenstößen, was der da für ein Tempo hat und auch wie der dann einfach durch die gegnerische Mannschaft marschiert und dann vorlegt und sonst was und Tore schießt. Und auch was für ein Selbstbewusstsein der Junge hat. Aber für das Spiel, für die Spielkultur, da sieht man einfach, wie gut der Leon Staub am Ende des Tages eben auch durch die Erfahrung im Futsalverein geworden ist. Das muss man auch sagen.
Also
was der für eine Ruhe, was der für eine Ruhe am Ball mitbringt, was für Entscheidungsfindung er hat, wie effizient er mittlerweile ist und auch defensiv, wie aggressiv er da ist im Vergleich zu dem, was er mit dem Ball ausstrahlt manchmal, ne? Diese Ruhe und gleichzeitig auch Explosivität, die er hat, ne? Also wirklich, ist auch der einzige Spieler, der Leon Staub, der gegen Spanien im 1-gegen-1 erfolgreich war, der wirklich Spanier stehen lassen hat, ne? Das muss man auch sagen. Kein anderer Spieler hat
aber einen Spanier. Was ja auch passieren kann, ist, dass die Spieler, die jetzt solche Erfahrungen haben und sagen, hey, die anderen sehen das ja auch, also Leon, guck mal, der kommt gegen Spanien durch. Warum schafft denn der das? Ja gut, weil der halt Futsal spielt. Kommt Leute, kommt doch mal zu unserem Verein, kommt doch mal vorbei. Also wahrscheinlich läuft das jetzt, hoffe ich zumindest, dass dieses Turnier auch nochmal dazu beiträgt, dass eben die Spieler, die noch nicht in Futsalverein spielen, jetzt richtig Bock haben auf den Sport und dann hier das hier sagen.
Wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir den Ball und gehen alleine und machen das mit Herz und Leidenschaft.
Ja, so Herz und Leidenschaft für den Futsal, sodass sie das erkennen, das wäre halt stark.
Ja, aber man hat auch jetzt bei dem Turnier gesehen, was mir auch aufgefallen ist, rein individuell reicht es dann aber auch nicht, ne, gegen gute Mannschaften. Ne? Du musst futsaltaktisch was drauf haben schon. Und das ist wirklich dann eine Aufgabe, dass nicht nur hier, ja, ich bin guter 1-gegen-1-Kicker oder sonst was. Nee. Du musst schon ein räumliches Verständnis haben, du musst Entscheidungsverständnis haben und oder auch wirklich Spielintelligenz dann haben auf Basis von Futsal.
Ja.
Und taktische, individual und auch gruppentaktische Aspekte mitbringen. Und das, deswegen, ich will nicht sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht von diesem 3-1-System im Spiel. Ich muss auch sagen, so ein bisschen enttäuscht war ich von den Pivot-Leistungen. Ja, muss ich auch sagen, weil...
Na gut, wir haben noch nicht mal in der Nationalmannschaft einen richtigen Pivot. Also,
ja, natürlich, aber da sind ein paar Spieler, die beim Turnier natürlich, nochmal, beim Turnier haben die wirklich das gut gemacht, aber da siehst du einfach das Niveau. Vor allem der Pivot braucht ja individuell, der muss ja wirklich was können. So, also der muss individuell kämpfen können. Also nicht nur kämpfen, sondern auch technisch, taktisch, der muss clever sein. Und diese Spieler, die auf dem Pivot spielen, die müssen eigentlich in den Verein. Also ein du brauchst einen Pivot aus dem Futsalverein.
Ja, okay, da bin ich bei dir, absolut. Ja.
Absolut. Wenn du so ein System spielen willst in der Nationalmannschaft, brauchst du ein Pivot aus dem Futsalverein. Ja. Der kann sich dort entwickeln, da kannst du dann eine Feedback-Schlaufe haben mit Stützpunkt Vereinstrainer und Nationaltrainer und kannst immer wieder an den kleinen Rädchen und Schräubchen drehen, sodass der dann eben in den nächsten Monaten, dann wenn es dann irgendwann im Anfang des nächsten Jahres in die Quali geht, wirklich ein Pivot ist, mit dem du das 3-1 mit Tiefe, mit Sicherheit auch besser bespielen kannst. Mhm. Ja? Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, in diesem 3-1-System, dass der Pivot war nicht da. Ja. Weder die Tiefe für die anderen drei erzeugt so richtig, noch war er anspielbar. Also die zwei Optionen sollten ja schon mindestens mal da sein. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, um noch so ein bisschen kritisch gegenüber dem Spiel zu sein. Aber gut, das ist nur von außen betrachtet. Und im letzten Spiel war das dann auch schon besser. Also muss man auch sagen. Also da war auch eine Lernkurve, muss man auch sagen. Aber insgesamt, also das war so ein bisschen die Erkenntnis für mich auf im 3-1-System für das Spiel der Deutschen, ein Pivot, der im Verein Futsal lernt. Das wäre hier schon sehr wichtig, um dieses System wirklich erfolgsversprechend zu spielen, ja. Weil das der 4-0-Block hat da echt, der hat gerockt, das muss man sagen. Also der 4-0-Block hat das Ding gemacht. Also wie viele Scorer-Punkte vom 4-0-Block kommen, ist schon übertrieben gewesen im Verhältnis zu den anderen.
Aber das ist doch schön, dann haben wir doch eine richtige Aussage, auch wo es hingehen soll, was wir brauchen. Ja, also gutes Fazit.
Zumindest das ist meine Perspektive, ne?
Ja, aber es ist ja auch, wo muss man sich verbessern? Also läuft gut, die Jungs können mithalten, müssen halt in die Futsalvereine und ganz spezifisch auch eine Position sagen, hey, wir müssen uns da auf dieser Pivot-Position, die wir ja auch für die Nationalmannschaft Senioren definitiv in Zukunft brauchen, genau. Weil sie ja jetzt schon fast unbesetzt ist. Also wir brauchen da jemanden. Also warum nicht genau auf dieser Position auch nochmal drauf achten? Also finde ich ja gut. Okay.
Ja. Top. Jo.
Super. Also toll, dass die Jungs da so Gas gegeben haben, dass du auch alles gesehen hast. Ich mit meinem Boykott, okay. Aber muss man halt muss man mal einstehen hier für seine Überzeugungen. Sind wir fast unter einer Stunde. Ah, eine Stunde sechs. Fast hätten wir es geschafft, Sebastian. Ah,
Daniel. Ach, alles gut.
Naja, beim nächsten Mal.
Ja. So, dann, schön, dass es dich freut.
Ich fand es super und nächste Woche schauen wir, dass wir einen Gast oder eine Gästin haben. Und Sebastian, dann dein Wort, das letzte Wort hast du.
Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ich danke dir für die gute Zeit und ich wünsche dir eine gute Zeit und auch allen anderen da draußen. Ich freue mich auf die nächste Folge und mach's gut. Ciao.
Ciao.